Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 32. Notfallpatient-Rettungssystem. Warum es dringend Reformen braucht. Mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
Hallo und herzlich willkommen. Heute bin ich bei einem ganz besonderen Gast, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Wir treffen uns hier in seinem Amtssitz in Berlin 5 Jahre nach dem offiziellen Ausbruch der Corona-Pandemie. Karl Lauterbach war eine der zentralen Stimmen in dieser Zeit, ein Mahner, ein Warner, für manch einen auch eine Reizfigur. Und heute sprechen wir darüber, welche Lehren er aus der Pandemie zieht, wie seine bisherige Bilanz als Gesundheitsminister ausfällt und was von seinen großen Reformprojekten bleibt. Außerdem geht es um die Zukunft unseres Gesundheitswesens, die Krankenhausreform und die dringend notwendige Reform des Rettungsdienstes, für die sich die Björn Steiger Stiftung stark macht. Und natürlich wirken wir auch nicht nur im Jetzt und im Vergangenen, sondern wir werfen auch einen Blick nach vorne. Wie sieht Karl Lauterbach die Chancen einer neuen großen Koalition, die sich ja formiert, und welche Rolle will er selbst künftig einnehmen, wenn er uns das denn schon sagen will? Ich freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
Hallo, vielen Dank für die Möglichkeit.
Gucken wir einmal zurück auf das Aktuelle, auf die Corona-Pandemie, die vor 5 Jahren fast genau auf den Tag hinaus offiziell ausgebrochen ist. Herr Lauterbach, vor 5 Jahren begann die Corona-Pandemie. Sie waren eine der, ja, sagen wir es, zentralen Stimmen der öffentlichen Kommunikation. Wenn Sie heute zurückblicken, was sagen Sie im Rückblick und welche Lehren haben Sie aus der Zeit gezogen?
Das ist natürlich ein sehr großes Thema und das kann man nicht so in wenigen Sätzen zum Ausdruck bringen. Aber ich glaube, von der Grundgestalt, was also stattgefunden hat, Deutschland hat im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eine sehr vorsichtige Strategie gewählt. Gerade diese erste Welle hat Deutschland in einer Art und Weise bewältigt, die international auch beobachtet und beachtet und auch respektiert worden ist. Wir haben sehr wenige Menschen in der ersten Welle verloren, weil wir die Informationen an die Bevölkerung sehr klar kommuniziert haben. Wir haben relativ drastische Lockdown-Maßnahmen damals ergriffen. Die haben nicht jedem gefallen und die waren wirklich auch weitreichend. Aber es sind bei uns viel weniger Menschen in der ersten großen Welle 20 gestorben, als in Nachbarländern.
Italien zum Beispiel.
In Italien beispielsweise oder in England, aber am Anfang auch in Frankreich, muss man sagen. Und auch in Schweden sind am Anfang sehr viel mehr Menschen gestorben. Also wir haben da schon aus meiner Sicht etwas richtig gemacht. Später ist es dann schwieriger geworden, zum Beispiel im Herbst, als dann die zweite Welle gekommen ist, Übergang also ins Jahr 21, das war schwieriger. Da haben wir schon zum Teil Dissonanzen gehabt, auch in der Wissenschaft. Und da ist unsere Bilanz nicht mehr ganz so gut gewesen, war aber immer noch eine gute Bilanz. Und später, also haben wir dann auch tatsächlich, bis die Omikron-Welle gekommen ist, die Maßnahmen relativ konsequent durchgehalten. Somit sind wir streng also vorgegangen. Wir haben auch definitiv das eine oder andere gemacht, was man nachträglich nicht so machen sollte oder nicht hätte machen müssen. Aber im Großen und Ganzen eine vorsichtige Strategie, die auch vielen Menschen das Leben gerettet hat.
Jetzt gibt es ja so eine, ja, sehe ich bei mir selber, so eine Annahme, hey, wenn jetzt wieder Corona-Fälle kommen, dann sagt man ja, okay, bleibst halt zu Hause oder manche gehen dann trotzdem zur Arbeit oder sonst wohin. Und die Menschen gehen relativ, ja, lässig, unvorsichtig damit um. Ist das ein Zeichen dafür, dass wir damals das alles zu eng gesehen haben? Oder sind wir jetzt alle einmal, zweimal, dreimal geimpft und es schützt uns davor? müssen wir das einordnen?
Ja, die Krankheit ist mit damals überhaupt nicht mehr vergleichbar. Weil zunächst einmal, wir haben heute nur noch Subvarianten aus dem Bereich der Omikron, also Erreger. Und die Omikron-Varianten sind halt deutlich weniger gefährlich als die Ursprungsvarianten, die sogenannten Wuhan-Varianten. Zum Zweiten, also wir sind deutlich besser geschützt, weil die allermeisten ein oder zwei oder zum Teil dreimal schon eine Infektion gab. Das bringt eine Immunität dann mit sich, die also weitere Infektionen viel harmloser verlaufen lässt, und sind ja auch sehr viele geimpft, mehrfach geimpft. Somit, also wenn ich jetzt die Gruppe derer anschaue, die weder geimpft ist noch je erkrankt ist, das ist eine sehr kleine Gruppe. Wir haben daher eine Immunisierung in der Bevölkerung, die gut ist. Daher ist es immer noch eine gefährliche Infektion, weil es also immer noch das Risiko insbesondere von Long-Covid gibt und auch schweren Verläufen bei älteren Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen. Aber das ist in keiner Weise vergleichbar mit dem, was früher war. Das war ja auch das Ziel der Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Also die Maßnahmen, die in den ersten beiden Jahren ergriffen worden sind, hatten das Ziel, Zeit zu gewinnen. Zeit zu gewinnen, bis sich eine Immunität aufbaut durch also Impfungen, durch Infektionen, die schon stattgefunden haben, und auch durch eine Veränderung des Virus in Richtung stärkerer Ansteckung, also höhere also Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, aber weniger schwerer Verlauf. Alle drei Linien sind gelaufen. Und daher sind wir jetzt in einer Situation, wo Covid beherrschbar ist.
Es ist natürlich einfach, von jetzt auf früher zu gucken und zu sagen, das und das hätte ich anders gemacht. Aber jetzt rückblickend gesehen, was hätten Sie anders gemacht?
Also ich glaube, dass die Schulschließungen, die wir damals gemacht haben, dass die nachträglich wahrscheinlich in dieser Konsequenz und vor allen Dingen für diese Dauer, dass man das hätte wahrscheinlich anders machen können. Wir haben ja bei den Betrieben also zum Teil sehr großzügige Sonderregelungen gehabt, so dass in den Betrieben weiter gearbeitet werden konnte. Wir sind aber mit den Kindern sehr also robust umgegangen. Und die Kinder haben tatsächlich lange Zeit keinen Unterricht gehabt oder keinen wirklich guten Unterricht gehabt. Wir haben auch viel zu wenig getan, um also alternative Angebote für die Kinder zu bieten. Es gab zu wenig qualitativ hochwertigen Digitalunterricht. Also es ist zum Teil auch also in den Schulen nicht jede Möglichkeit genutzt worden, dann alternierend zu beschulen. Also da war aus meiner Sicht noch Luft nach oben. Das wäre ein Bereich, wo ich sage, Kinder müssen, waren ja mit die Hauptleidtragenden der Pandemie, Kinder müssen besser auch vor den Folgen der Maßnahmen einer Pandemiebeherrschung geschützt werden. Also da sind wir wahrscheinlich zu weit gegangen.
Corona war ja auch so ein Brandbeschleuniger für Verschwörungstheorien. Unabhängig von den Theorien, wo es herkam, aber es war dann auch sehr schnell ein immer stärker werdende Ablehnung, manchmal sogar Hass gegen alle, die mit wissenschaftlichen Erkenntnissen argumentiert haben. Es wurden so Alternativszenarien verbreitet auch. Man wusste nicht ganz genau, woher das kommt, aber so ging es immer weiter. Welche Gefahr sehen Sie auch in der Zukunft, wo sich ja auch immer weiter auch die sozialen Netzwerke verbreitern und immer mehr Macht gewinnen, dass Wissenschaft und Wissenschaftler per se diskreditiert werden?
Das ist tatsächlich eine Gefahr und eine ungute Entwicklung, die wir in Deutschland sehen, auch in anderen europäischen Ländern, mehr noch in den Vereinigten Staaten. Es also hat sich so ein Misstrauen aufgebaut. Sind Wissenschaftler neutral oder sind sie Instrumente staatlicher Organisationen? Repräsentieren sie so etwas wie einen tiefen Staat, der also sich Wissenschaftler hält, um damit
Deep
bestimmte...
State.
Ja, genau, um damit Repressionen, Einschränkungen der Freiheit der Bevölkerung zu begründen. Der Wissenschaftler ist dann sozusagen das Feigenblatt für eine Einschränkung der Freiheiten der Menschen, die ohne dies geplant ist und so weiter. Diese Art der Verschwörungstheorie ist auch in Deutschland, also leider zu finden, hat eine große Bedeutung gewonnen. Die wird auch aus bestimmten Parteikreisen natürlich also unterstützt.
AfD,
und das AfD, ganz genau, aber also nicht nur. Und somit also haben wir da etwas verloren. Also ich glaube, dass wir da tatsächlich ein Vertrauen in die Wissenschaft verloren haben, was wir brauchen, wenn neue Pandemien bewältigt werden müssen. Es ist so, in der Wissenschaft gibt es auch immer Irrtümer, da gibt es immer Vorläufigkeiten. Wissenschaft ist immer auch mit Unsicherheit verbunden. Das muss mitgedacht werden. Aber Wissenschaftlern zu unterstellen, dass sie gezielt die Unwahrheit sagen, um sich damit also anzudehnen einer staatlichen versteckten Agenda, diese Verschwörungstheorien, die also beschädigen und haben das Vertrauen in die Wissenschaft massiv beschädigt. Daher finde ich es hoch alarmierend, wenn Wissenschaftler wie Christian Drosten, dem Deutschland sehr viel verdankt in der Pandemiebewältigung, wenn er sagen würde, dass in einer Pandemie, die ähnlich abliefe, die Öffentlichkeit nicht mehr suchen würde.
Hat er ja gesagt. Ja,
das genau. Hat er gesagt. Er hat gesagt, das würde er nicht mehr machen. Ich bin auch in Austausch mit ihm. Wir kennen uns also mittlerweile ganz gut. Und er sieht für sich dort halt schwer beherrschbare Gefahren. Und wenn das der Fall ist, wenn Wissenschaftler mit dieser also Kenntnistiefe, mit diesem also mit dieser Bedeutung auch für die Öffentlichkeit zu informieren, der Podcast, der Corona-Podcast von Drosten war von größter Bedeutung, wenn solche Leute sich in Zukunft zurückziehen würden und das Feld würde denjenigen überlassen, die also eher populistisch argumentieren oder verharmlosend gar, dann hätten wir es schwerer in der nächsten Pandemie. Das muss wirklich bedacht werden. Da geht etwas, da ist etwas kaputt gegangen, was wir reparieren müssen. Das wird aber nicht leicht sein.
Jetzt haben wir ja in den USA einen Kollegen von Ihnen, einen neuen Kollegen, einen Gesundheitsminister, der ja sich auszeichnet, A, dass er aus einer sehr berühmten Familie kommt. Er ist Sohn oder einer der Söhne von Robert F. Kennedy. Er ist John F. Kennedy war sein Onkel. Er ist auch dadurch bekannt geworden, dass er eine sehr, sehr kritische Haltung gegenüber dem Impfen hat. Unter anderem, wie würden Sie ihm begegnen, wenn Sie ihn treffen?
Also ich glaube, es gehört sich nicht, wenn man über Kollegen spricht, wenn sie nicht dabei sind und Fernbewertungen abgibt. Ich werde in Kürze mit ihm auch also ein Gespräch führen. Ich glaube, wir haben schon einen Termin und dann mache ich mir mein eigenes Bild. Es ist klar, dass also er offenbar, was Impfungen angeht und auch ein paar andere Wissenschaftsbereiche, kontroverse Positionen vertritt. Aber ich finde, es gehört sich nicht, wenn man also einen Kollegen fernmündlich kritisiert, bevor man sich selbst ein Bild machen konnte.
Sie sind, Herr Lauterbach, seit über 3 Jahren nun Gesundheitsminister. Was ist Ihre persönliche, ich sag mal, Zwischenbilanz dieser Zeit?
Es waren wichtige Jahre, weil wir haben einen Reformstau in unserem Gesundheitssystem. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Im Bereich der Digitalisierung zum Beispiel. Die elektronische Patientenakte war nicht da, als ich ins Amt kam. Das elektronische Rezept, das digitale Organspenderegister, der also Messenger, also in der Ärzteschaft, der Messenger zwischen Patienten und Ärzten. KI war nicht wirklich mitgedacht bei unserer Digitalstruktur. Also ganz, wenn man so will, schwerwiegende Defizite, die offenbar über die letzten also 10, 15 Jahre entstanden sind. Der Krankenhaussektor ist so organisiert, dass er Qualität bestraft, also mit das Fallpauschalensystem belohnt, Profitmacherei durch Rosinenpickerei und also qualitativ minderwertige, aber also kostengünstig erbrachte Leistungen belohnt, es ins Volumen zu gehen, Qualität wird nicht wirklich belohnt. Es fehlt an Spezialisierung, Zentralisierung. Wir haben schlechte Sterblichkeiten tatsächlich. Also wir sind jetzt zum ersten Mal auch unter dem EU-Durchschnittlich bei der Durchschnitt bei der Sterblichkeit für so ein wohlhabendes Land.
Woran liegt das?
Wir haben einfach bei der Vorbeugung und bei der Behandlung haben wir nicht die Qualität. Das deutsche System ist sehr teuer. Wir haben das teuerste Gesundheitssystem in Europa. mit der Schweiz ungefähr, aber wir sind sehr teuer. Aber die Qualität stimmt nicht. Also die Vorbeugemedizin ist nicht gut organisiert. Also uns gelingt es nicht, Schlaganfälle, Herzinfarkte, Krebserkrankungen zu verhindern, die man verhindern könnte. Wenn dann die Schlaganfälle kommen, dann werden sie oft nicht in der Klinik versorgt, die dafür besonders geeignet wäre. Sind die Konsequenzen gravierender Herzinfarkte, überlebt man in skandinavischen Ländern mit größerer Wahrscheinlichkeit als bei uns, wenn er dann da ist, der Herzinfarkt. Und auch bei den Krebserkrankungen. Die 5-Jahres-Überlebensquoten sind bei vielen Krebserkrankungen nach der Behandlung, nach der OP nicht so gut, weil wir einfach zu viele Einrichtungen haben, die diese Leistungen auch erbringen. Viele Einrichtungen machen das nicht oft genug, haben nicht genug Spezialisten, haben die Geräte nicht, das Labor nicht, kommen nicht an die entsprechenden Medikamente heran. Das sind schon größere Defizite gewesen. So bin ich ins Amt gekommen. Und meine Arbeit hat sich auf die Verbesserung der Qualität im Krankenhaussektor, in der Arzneimittelversorgung, in der hausärztlichen Versorgung, psychotherapeutischen Versorgung und im Bereich der Krankenhäuser konzentriert. Und da kann ich nur so viel sagen, wir haben hart gearbeitet, wir haben 20 Gesetze gemacht und wir haben 100 Verordnungen gemacht. Das ist für eine Legislaturperiode, die auch noch die Corona-Pandemie bewältigen muss, ist das sehr viel. Und sind auch sehr grundsätzliche Gesetze gewesen, gerade in der Digitalisierung, aber im Krankenhaussektor auch.
Ja, eins ist Ihr, ja, man kann das so sagen, ohne liebdienerisch zu sein, das ist wirklich Ihr Husarenstück gewesen, die Krankenhausreform, auch die natürlich kritisiert und angefeindet und alles Mögliche, aber unter anderem auch, um diesem Fallpauschalensystem etwas entgegenzusetzen, strukturiert und strukturell, was ja mich besonders beeindruckt hat, da war eine technische zusätzliche Gegebenheit, dass sie dieses Gesetz nämlich durchgebracht haben, nachdem die Ampelregierung ja schon quasi auseinandergebrochen war. Und noch im Dezember letzten Jahres haben sie es geschafft, eben dieses Gesetz zu verabschieden. Wie ist Ihnen das gelungen?
Also darüber kann man selbst nicht spekulieren oder vortragen. Auf jeden Fall, ich bin ja mit viel Erfahrung ins Amt gekommen. Ich bin ja kein Quereinsteiger, sondern bin seit fast 20 Jahren im Bundestag und mache Gesundheitspolitik, also sehr lange schon.
Wir haben auch eng mit Ulla Schmidt als Gesundheitsminister zusammengearbeitet.
Genau daher, wie man Gesetze macht und wie man Mehrheiten organisiert, das war jetzt für mich nicht komplett neu. Das hat mir geholfen. Und ich habe ein großes Netzwerk von Unterstützern, aber ich will mal Folgendes sagen. Ich habe eine sehr positive Rückmeldung auch im Rahmen dieser Reformprozesse bekommen. Da habe ich auch etwas gelernt. Wenn die Vorschläge wirklich den Nagel auf den Kopf treffen, zum Beispiel bei der elektronischen Patientenakte, die ja jetzt kommt, oder auch bei der Krankenhausreform, dann gibt es doch eine große Bereitschaft bei Wissenschaftlern und bei den Universitätskliniken, aber auch bei neutralen Fachleuten zu sagen, das mag nicht jedem gefallen, aber das ist in der Sache richtig. Und das hat uns sehr geholfen. Also tatsächlich sind die Reformen, die wir gemacht haben, zwar immer sehr umstritten gewesen, aber es war dann eigentlich mehr der Widerstand der Gruppen, die in der Vergangenheit für das System gestanden sind, was nicht funktioniert, belastbarerweise nicht funktioniert. Und daher kam die Kritik zum Teil von Lobbyverbänden, aber die Unterstützung kam aus dem Bereich der Wissenschaft und auch der kritischen Öffentlichkeit, die gesagt haben, okay, das mag nicht jedem gefallen, das ist aber eigentlich jetzt nötig. Und das hat also tatsächlich motiviert und geholfen und hat auch bei der Durchsetzung der Reformen nachher eine Rolle gespielt.
Ja, ich kann das selber tatsächlich verstärken, denn ich hatte ein Gespräch mit Professor Clemens Kill. Das ist so ein wirklich leitender, hoch angesehener Notarzt des Uniklinikums Essen, wo es eine der innovativsten Notfallstationen gibt, wo die Leute wirklich dafür ausgebildet werden und da auch bleiben als Notfallarzt. Und wir sprachen darüber und er sagte, das war das Höchste des Lobes, zu dem er da bereit war. Das ist ja nicht so schlecht, was der Minister Lauterbach da mit der Krankenhausreform macht. Und da dachte ich auch schon, wenn jemand, der so in der Praxis ist, das so positiv, und für ihn war das positiv, eben beschreibt, dann muss da schon in der Praxis etwas auch ankommen, was so ist. Sie haben es beschrieben, was Sie treibt, antreibt. Jetzt haben Sie aber dennoch, wir haben das ja alle verfolgt, bei allem, was Sie tun, und das ist, glaube ich, wirklich systembedingt als Gesundheitsminister, einen riesen Widerstand gegen sich. Sie haben die eine Lobbygruppe und dann haben Sie die andere Lobbygruppe und dann haben Sie die nächste Lobbygruppe und jeder hat natürlich die Mittel auch, um die Haltung entsprechend in die Öffentlichkeit zu bringen. Das haben Sie durchgebracht. Andere Dinge, die Sie benannt haben, ebenso. Klar, Sie waren Experte, aber trotzdem, wie schafft man das, immer gegen solche Widerstände anzugehen, anzukämpfen, morgens neu aufzustehen, sich zu motivieren und zu sagen, hey.
Also ich bin ein Überzeugungstäter. Wenn ich das Privileg habe, Reformen zu machen, wo ich fest davon überzeugt bin, auch nach intensiver Beratung mit Leuten aus der Praxis. Ich berate mich sehr intensiv mit Leuten aus der Praxis. Wenn ich dann überzeugt bin, diese Reform ist eine Reform, die könnte dazu führen, dass wir Leben retten, dass wir schwere Erkrankungen verhindern, dass wir die Lebensqualität der Menschen besser machen, dann also reicht mir das als Antrieb. Und dann bin ich gerne bereit, solange die Reformen dann auch durchsetzbar sind, die Kritik von Lobbyisten hinzunehmen. Ich werde also da nicht wirklich, das berührt mich nicht, muss ich sagen. Also es muss allerdings so sein, dass ich ernsthaft das Gefühl habe, gerade nach der Besprechung dessen, was wir machen mit Fachleuten, dass der Kampf lohnt sich. Ich könnte das nicht für Dinge, wo ich selbst zweifle, dass das in die richtige Richtung geht. Also wenn ich nicht wüsste, dass wir jetzt mit der elektronischen Patientenakte tatsächlich viele Todesfälle, die vermeidbar sind, auch wirklich vermeiden können, durch Medikationsfehler, weil die Unterlagen fehlen, wenn die Behandlungsentscheidung getroffen wird, weil Dinge übersehen werden und so weiter. Wenn ich das nicht wüsste, dann wäre das für mich nicht machbar. Ich lebe den Konflikt nicht, ich weiche ihm aber nicht aus, wenn er in der Sache notwendig ist.
Ja, für viele ist ja kaum vorstellbar, dass es bei uns ja wirklich so ist, bis zur elektronischen Patientenakte, dass Ärzte immer wieder neu beginnen müssen, neu fragen müssen, neu auch untersuchen müssen. Wobei eigentlich eine elektronische Patientenakte, wenn sie denn so tatsächlich gefüllt und verbreitet werden kann, dazu führt, dass man sich sehr schnell einen Überblick verschaffen kann.
In den Ländern, wo sie praktiziert wird, und wir machen jetzt eine ganz moderne elektronische Patientenakte übrigens, die also sicherlich in der Praxis auch ein paar Vorzüge hat, die andere nicht haben. Aber wo es die elektronische Patientenakte gibt, kenne ich keinen Arzt, also der sie missen will. Und es ist einfach eine bessere Medizin, aber es muss durchgesetzt werden. 20 Jahre hat das nicht geklappt. Jetzt kommt es, jetzt haben wir es beschlossen, jetzt ist es in der Umsetzung. Und also da wird auch jetzt in Kürze noch der Rollout kommen. Wir haben jetzt 70 Millionen elektronische Patientenakten angelegt. Die sind da, das sind auch die Abrechnungsdaten der letzten Jahre schon darin. Das ist keine Kleinigkeit. Ich bin einfach froh, dass wir dieses Projekt jetzt also durchgezogen haben. Und der Widerstand, damit muss man leben. Es passieren auch manchmal Fehler. Da hat man Widerstand, den man hätte vermeiden können. Darüber ärgert man sich. Hier zum Beispiel bei der elektronischen Patientenakte hatte der Chaos Computer Club eine Sicherheitslücke entdeckt. Darüber ärgert man sich. So etwas ist einfach vermeidbar. Aber es muss dann weitergehen. Das muss weitergehen. Daher bin ich froh, dass die Kollegen vom Chaos Computer Club die Lücke da so öffentlich gemacht haben. So ist das Geschäft. Das hätten wir uns ersparen können. Aber dann muss es auch weitergehen. Und ich glaube, das ist die richtige Einstellung. Es gibt hier Widerstände, aber wir machen weiter.
Was gibt Ihnen persönlich Kraft?
Einfach nur, also die Überzeugung, dass das, was also gemacht wird, nötig ist, liegen geblieben ist. Und ich habe einfach also immer wieder das Bedürfnis, das auch rückzukoppeln bei Patienten, aber auch bei Leuten, die im System sich gut auskennen, die dort arbeiten, praktizieren, Freunde von mir, Wissenschaftler, Kollegen und so. Wenn das grundsätzlich in eine Richtung geht, das ist eine bessere Medizin, das reicht mir. Das ist mir Belohnung genug. Ich würde das sogar selbst wenn es viel schlechter bezahlt würde oder was weiß ich. Also ich mache es aus reiner Überzeugung.
Ich frage, weil Sie natürlich auch Gegenstand waren von nicht nur Anfeindungen, sondern auch tatsächlich, da war ja auch mehr, auch im Zuge der Corona-Pandemie, dann fragt man sich schon, wie geht jemand damit persönlich um, wie kommt er da durch? Überzeugung ist das eine und das ist, glaube ich, klar. Etwas, was ja evident ist, ist, Sie haben es beschrieben, in anderen Fällen ist der Glaube in Deutschland, ich zähle mich dazu, dass wir immer relativ weit sind und im europäischen Vergleich oder im weltweiten Vergleich weit mit unseren Errungenschaften innovativ und großartig da stehen. Und wenn wir mal die Statistiken sehen, dann sind wir mittlerweile in vielen verschiedenen Bereichen ja nicht mehr so weit wie europäische Nachbarn oder selbst Nachbarn in der Welt. Elektronische Patientenakten haben sicherlich auch einige andere der Nachbarn. Im Rettungswesen ist es ein bisschen ähnlich und die Stiftung, für die wir diesen Podcast machen, die Björn-Steiger-Stiftung, vertritt schon seit vielen Jahren die Haltung, dass die Notfallversorgung in Deutschland große Mängel aufweist und dringend einer Reform bedarf. Sie will jetzt auch mit einer Verfassungsbeschwerde, das hatte sie schon letztes Jahr angekündigt, für eine Verbesserung des Rettungswesens sorgen, indem sie dafür plädieren will, dass es bundesweit einheitliche Standards gilt. Noch gilt ja aufgrund des föderalen Prinzips da quasi ein Flickenwerk. Wie ist Ihre Haltung dazu?
Zunächst, ich kenne ja die Arbeit der Stiftung und die Stiftungsziele teile ich. Ich glaube, dass es eine sehr segensreiche Einrichtung ist. Und im Grundsatz ist es so, wir hatten ja eine Reform für den Rettungsdienst und für die Notfallversorgung schon fertig.
Ja.
Und das wäre eine sehr, sehr wichtige Reform gewesen. Die ist dann nachher nicht gekommen, weil eben die FDP also Regierungsarbeit nicht mehr weiterführen wollte, was ich sehr bedauere und übrigens auch für einen Fehler halte, dass die FDP damals also auch auf eine relativ unwürdige Art und Weise die Regierung quasi von innen zur Implosion gebracht hat. Das habe ich nach wie vor nicht ganz verziehen, muss ich sagen, weil das entspricht überhaupt nicht meinem Arbeitsethos. Das ist wirklich das Allerletzte, was mir einfiel, aber so ist es gewesen. Aber da ist auch die Notfall- und Rettungsdienstreform zum Opfer gefahren. Die Reform ist aber weit also vorbereitet. Und ich glaube, dass wir das in der Koalition mit der Union, die ja wahrscheinlich zustande kommt, das ist zumindest meine Hoffnung und auch meine Überzeugung, dass wir das dann nachholen können. Weil wir brauchen integrierte Notfallzentren hoher Qualität. Wir brauchen also interdisziplinäre Leitstellen. Wir brauchen auch Leistungen im Rettungsdienst, die derzeit also nicht überall angeboten werden, die auch vergütet werden müssen, die den Rettungsdienst besser machen. Somit eine Harmonisierung der Qualität und Verbesserung der Qualität der Rettungsdienste, eine deutliche Verbesserung der Notfallversorgung. Das wird vielen Menschen das Leben retten. Das ist keine Kleinigkeit, über die wir hier reden. Wir haben da große Defizite. Uns fehlt es an den großen, qualitativ hochwertig ausgestatteten und mit also Spezialisten arbeitenden Notfallzentren. Diese Notfallzentren sind in dem Rettungsdienst- und Notfallzentrumsgesetz angelegt. Das könnte man sehr schnell umsetzen. Und ich hoffe, dass wir das auch im Koalitionsvertrag jetzt so verhandeln werden, dass wir diese Reform umsetzen. Sie ist dringend notwendig, haben wir viel zu lange schon nicht gemacht. Also das wäre so schön gewesen, wenn wir diese Reform, die ja auch in Fachkreisen übrigens sehr gelobt worden ist, also auch über Parteigrenzen hinaus. Was ich mache in der Gesundheitspolitik, hat ja nichts mit Parteipolitik zu tun in der Regel, sondern es muss wirklich darum gehen, dass das, was inhaltlich geboten wird, vorangebracht wird. Und also daher also glaube ich, dass diese Reform, die parteiübergreifend also auch akzeptiert und gelobt wurde, dass die kommen muss.
Ein Punkt da drin ist auch die Standardisierung, also dass man wie in Österreich, Beispiel in vielen anderen Ländern auch Zentren hat, wo dann wirklich die Koordinatoren sitzen und Koordinatorinnen, die dann entsprechende Anweisungen geben oder bekommen aufgrund eines immer wieder optimierten Leitfadens, den sie dann eben einsetzen können. Und dieser Leitfaden der Grundlage ist für ein standardisiertes Handeln und eine Handlungsmöglichkeiten. Das ist auch etwas, was noch völlig fehlt. Das gibt ja dieses, wie gesagt, föderale Prinzip. Und wo Landkreise manchmal entscheiden über Maßnahmen im Rettungsdienst. Und dieses müsste eigentlich auch entweichen.
Ja, wie gesagt, ich will da jetzt nicht zu tief in die Details der Reform einsteigen. Aber es ist ganz klar, dass also viele dieser Leistungen auch derzeit von der Krankenversicherung nicht bezahlt werden. Also das ist auch ein Problem. Somit müssen wir vorsichtig sein, wenn wir den Landkreisen vorwerfen, dass bestimmte qualitativ hochwertige Leistungen derzeit nicht erbracht werden, dann liegt es zum Teil auch daran, dass wir dafür keine Finanzierungsgrundlage geschaffen haben. Somit bin ich nicht schnell bei der Hand, jetzt also die Landkreise zu kritisieren, sondern also in deren Schuhen muss man sich ja auch bewegen können. Und wir brauchen eine Harmonisierung. Wir brauchen eine gute Qualität. Und wir brauchen auch eine auskömmliche Finanzierung der medizinischen Leistungen, die im Rettungsdienst zunehmend erbracht werden, die derzeit nicht abgebildet sind. Der Rettungsdienst hat zunehmend auch die Bedeutung, vor Ort eine medizinische Leistung zu erbringen. Das ist nicht nur die Rettung, sondern das ist auch zum Teil eine medizinische Versorgung vor Ort. Und wenn das vergütet wird und wird gut gemacht, dann wird sogar der Rettungsdienst in der Gänze preiswerter, weil die ein oder andere Krankenhauseinweisung sehr teuer, die dann käme, rettungsdienstlich also umgesetzt, die wäre dann gar nicht nötig. Das ist eine Win-Win-Situation. Somit, die Probleme sind bekannt, die Lösungen kennen wir auch, aber es war eines der vielen Gesetze, die über lange Zeit notwendig gewesen sind, sie sind nicht gekommen. Wir hatten das Gesetz fertig, es lag da. Wir hatten also uns auf Kabinettsebene, wir hatten uns gut geeinigt, es wäre möglich gewesen. Aber dann ist es passiert, die FDP hat quasi die Ampel gesprengt.
Und wie können Sie dann in einer neuen GroKo dann die Länder überzeugen, damit zu machen?
So wie immer, wir verhandeln und machen das bona fide. Wir sind ehrlich mit den Ländern, also ich bin dafür bekannt, dass ich mit den Ländern offen, ehrlich und also auch, wenn notwendig, im Konflikt rede. Aber mein Eindruck ist wirklich, dass man mit den Ländern sehr gut arbeiten kann. Also wenn man da nicht trickst und also versucht, Win-Win-Lösungen zu finden, dann geht das mit den Ländern. Ich schließe mich nicht unbedingt also der pauschalen Kritik am Föderalismus an. Also es gibt ja jetzt so eine pauschale Föderalismuskritik. Also ich glaube, dass vieles auch innerhalb der föderalen Strukturen gemeinsam möglich ist. Dafür muss man aber dann konstruktiv und dann auch gerne kontrovers miteinander diskutieren. So ist es auch bei der Krankenhausreform gewesen. Wir haben uns, das muss man sagen, lange Zeit auch gestritten. Es war nicht immer Harmonie also im Raum. Das ist zum Teil auch robust zugegangen. Aber zum Schluss ist das, was wir als Bund wollten, durch die Auseinandersetzung mit den Ländern besser geworden. Das muss man auch sagen. Die Länder also haben auch Perspektiven auf all diese Dinge, die uns als Bund fehlen. Da muss man auch lernen können. Und das, glaube ich, ist auch bei der Notfall- und Rettungsdienstreform möglich.
Da muss man Sie für auch wirklich loben. Politisch ein Meisterstück, das durchzusetzen, auch in einer Phase, als die Ampel schon, wie Sie so schön gesagt haben, gesprengt war. Das haben wenige für möglich gehalten. Sie haben es geschafft. Lassen Sie uns abschließend einen Blick nach vorne richten. Was sind die großen Herausforderungen für die Gesundheitspolitik in der nächsten Zeit?
Zunächst einmal, Notdienst- und Rettungsdienstreform ist eine wichtige Aufgabe. Das müssen wir sofort angehen. Wir haben eben schon über Corona gesprochen. Wir brauchen endlich eine Aufarbeitung. Das fordere ich ja schon lange. Da konnten wir uns in der Ampel nicht einigen. Und das muss aber jetzt wirklich kommen. Wir brauchen also so eine Einigung und eine Aufarbeitung, weil wir müssen die Gesellschaft.
Soll die denn kommen?
Ja,
Kommission.
Genau, da will ich jetzt nicht vorgreifen. Also so werden wir mit den Koalitionären werden wir das besprechen. Aber was brauchen wir? Wir müssen die Gesellschaft ein Stück weit wieder versöhnen. Und an dieser Versöhnung kann man nicht arbeiten ohne Aufarbeitung. Die muss also kommen. Wir brauchen dringend ein großes Gesetz für eine bessere Vorbeugemedizin. Dass wir in Deutschland diese vielen es gibt viele Krankheiten, die kann man kaum vermeiden, aber ein großer Teil der Krankheiten, ich würde sagen mindestens 50% der schweren chronischen Erkrankungen, die auch zum Tode führen, bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei den Krebserkrankungen, lassen sich vermeiden. Da lassen wir so viel liegen, was wir leicht aufgreifen könnten. Daher brauchen wir wirklich ein großes Vorbeugegesetz, das ist ganz wichtig. Dann müssen wir die Krankenhausreform konsequent weiterführen. Die ist noch nicht also wirklich komplett umgesetzt, aber die Grundrichtung darf nicht angetastet werden. Das ist richtig. Wir wollen bessere Qualität. Wir brauchen eine große Pflegereform, weil in der Pflege ist sowohl die Finanzierung derzeit prekär, Wie auch, also sind die Eigenanteile, die die Menschen leisten müssen, nicht bezahlbar. Pflege ist ein Armutsrisiko geworden. Und wir haben auch eine aus meiner Sicht nicht ausreichende Berücksichtigung der finanziellen, aber auch der also administrativen Unterstützung von pflegenden Angehörigen. Wir brauchen dringend eine Entbürokratisierung im Gesundheitssystem. Wir brauchen quasi ein Bürokratieentlastungsgesetz, also was wir machen, weil das System ist einfach zu bürokratisch geworden. Und wir müssen uns auch überlegen, wie wir diese große Lücke schließen zwischen Reich und Arm, was die Lebenserwartung angeht. Somit muss auch also der Aspekt Armut und Gesundheit eine Rolle spielen. Für mich ist es einfach ein Skandal, muss man sagen, wenn ärmere Menschen also bei Frauen 6, bei Männern 8 Jahre früher sterben als Menschen, die ein besseres Einkommen haben. Das sind Unterschiede, die sind nicht wirklich hinnehmbar. Daher muss auch Armut und Gesundheit eine Rolle spielen.
Ein letzter Gedanke dazu, ist es nicht doch verwunderlich? Ich meine, die Menschen haben so viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Dennoch sehen wir immer mehr Menschen mit wirklich massivem Übergewicht und entsprechenden Schäden auch.
Wenn schon in der Schule kein gesundes Schulessen da ist, wenn Kinder also aus Familien kommen, wo eine gesunde Ernährung fast nicht bezahlbar ist. Wenn also Kinder aus Familien kommen und kommen in Schulen, wo der Sportunterricht ständig ausfällt. Wenn Kinder also in Verhältnissen groß werden, wo der Stress so ausgeprägt ist, dass die Kinder einfach große psychische Probleme entwickeln und dann andere Sorgen haben, als sich gesund zu ernähren, gesund zu leben, dann tragen diese Kinder diese Hypothek mit in ihr Erwachsenenleben. Sie haben dann einfach eine ganz andere Perspektive, nämlich eine schlechtere. Und da dürfen wir nicht sagen, die Information ist ja da. Die Information hilft demjenigen, der für die Information auch offen ist und sein Leben verändern kann. Aber also ich kenne halt die Praxis. Also ich bin ja wirklich in meinem Wahlkreis verwurzelt, kenne tatsächlich also die Verhältnisse. Das gilt nicht nur für Kinder, das gilt auch für Erwachsene. Wenn die Lebensbedingungen so sind, dass man es ohne eine bessere Struktur nicht schafft, dann darf man nicht den Fehler machen, dass man also auch nur in die Richtung denkt, die Leute haben doch die Information, sie müssen es nur umsetzen. Das ist in der Praxis oft nicht wirklich hilfreich, sondern dann werden die Opfer doch quasi also zu den Schuldigen dessen, was also ihnen, ich weiß, dass die Frage so nicht gemeint war, aber man muss vorsichtig sein. Die Lebensrealität muss mitbedacht werden, da brauchen wir Ansätze.
Wollen Sie weitermachen als Gesundheitsminister?
Zunächst einmal darüber jetzt zu spekulieren, wird sich nicht gehören. Also für mich ist es wirklich so, Inhalt zuerst, daher wichtig, der Koalitionsvertrag muss verhandelt werden. Da will ich ja auch eine wichtige Rolle spielen, dafür bin ich dankbar. Danach kommen Parteiüberlegungen, ganz zum Schluss kommen die Personen. Ich würde lügen, wenn ich sagen müsste, ich bin amtsmüde, aber darüber zu spekulieren, wer das Amt nachher macht, wer es ausführt und so, das ist nicht angemessen für einen Minister, der jetzt erst einmal auch mit anderen eine gemeinsame Linie für die Gesundheitspolitik der nächsten Jahre mitentwickeln muss.
Letzte Frage. Sie sind, man hört, Kölner durch und durch, also zumindest da verwurzelt zu Hause, auch in der größeren Region. Ich bin ja auch quasi aus der Gegend, aus Bonn. Bei mir hört man es nicht so, aber mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich da bin. Was ist Köln für Sie?
Köln ist Heimat, muss man sagen. Köln, Düren, der Raum, Aachen auch, wo ich studiert habe. Das ist für mich Heimat und da bin ich immer wieder gerne. Dort lebt auch ein großer Teil meiner Verwandtschaft. Ich komme immer wieder gerne zurück.
Herr Lauterbach, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.